Ja, es ist Montagmorgen, nach den Ferien die erste Schulstunde, Deutschunterricht und der kleine Max ist an seinem Tisch, auf seinem Platz und im Flüsterton betet er das Vaterunser, so Vaterunser, im Himmel, geheiligt werde. Die Lehrerin kriegt das so mit und denkt sich, was ist das, was macht der da? Und als der Max dann fertig ist, fragt sie ihn ganz erstaunt, was sollte das denn jetzt? Und darauf sagt Max, ja, meine Mama hat gesagt, dass ich vorm Schlafengehen immer noch beten soll. Ich bin froh, dass ihr alle noch wach seid, obwohl ja schon gebetet wurde. Ich möchte heute ja auch übers Beten sprechen, das hat der Björn ja schon gesagt. Als ich Anfang 20 war, gab es so einen Bestseller von der Helga Anton, der hieß Beten wirkt Wunder. Das kennen vielleicht einige von euch auch, dieses Buch. Und da geht es nochmal um eine andere Art zu beten als die vom kleinen Max. Ja, da geht es um ein bisschen mehr als so dieses traditionelle Beten, vielleicht das Tischgebet oder eben noch das Gebet vom Schlafengehen. Es geht um eine Art zu beten, die Jesus uns selbst vorgelebt hat. Ein Gebet, das wirklich Wunder bewirkt. Und dabei ist das größte Wunder gar nicht mal unbedingt, dass die Heilung eintrifft, für die wir gebetet haben. Oder Gottes wunderbares Versorgen, für das wir gebetet haben, wenn vielleicht die Gemeindefinanzen ein bisschen klamm sind und dann zur rechten Zeit die große Sonderspende kommt oder so. Das ist alles schön, aber das größte Wunder beim Beten ist gar nicht so sehr, dass wir durch unser Beten etwas verändern, sondern das größte Wunder beim Gebet ist, dass wir selbst beim Beten verändert werden. Das ist eigentlich das viel größere Wunder. Ich nenne es mal das Wunder unserer Verwandlung. Und das erleben wir im heutigen Predigttext. Ihr werdet euch vielleicht wundern und ein bisschen suchen, wo erleben wir es dann eigentlich. Ich werde es dann später erklären. Aus Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihnen, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Scheint nicht so wahnsinnig viel um das Gebet zu gehen, außer jetzt der letzte Satz. Wie komme ich auf dieses Thema, die verändernde Kraft des Gebetes? Ganz einfach, ich gehe davon aus, dass Jesus selbst in dieser Weise permanent gebetet hat. Unser Text steht nämlich direkt bevor Jesus seine 12 Jünger berufen und kurz danach dann auch ausgesandt hat. Und wenn man diese Parallele in den anderen Evangelien nachschaut, dann sieht man zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dass Jesus direkt bevor er seine Jünger berufen hat, eine Gebetsnacht eingelegt hat. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus nicht nur so ganz kurz gebetet hat, sondern dass Jesus permanent in dieser Art und Weise gebetet hat, um Arbeiter in die Ernte. Und dass das noch viel, viel mehr war als Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Ich glaube, Jesus hat wirklich permanent in so einer ganz bestimmten Art und Weise gebetet. Und dieses Beten brachte Jesus, der ja ganz Mensch war wie wir, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Auch da könnte ich jetzt noch Bibelstellen nennen, wo Jesus sagt, ich tue, wie der Vater mir zeigt. Ja. Und ich glaube, dass das in diesen Gebetszeiten passiert ist. Dort ist Jesus in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters gekommen. Und genau das soll durch das Gebet auch mit uns passieren. Gott will uns durch Gebetszeiten formen und verwandeln. Gott verwandelt uns. Er bringt uns in Übereinstimmung mit seiner Gesinnung, mit seinem Wesen und mit seinem Willen. Und wie das bei Jesus ausgesehen hat, das zeigt uns eben der Predigttext. Er zeigt hier 4 konkrete Wesensmerkmale von Jesus, die das Gebet eben auch in uns formen möchte. Gebet verwandelt hier Jesus, möchte aber auch uns verwandeln. 4 Dinge, Gebet verwandelt unser Wahrnehmen. Gebet verwandelt unser Empfinden. Gebet verwandelt unsere Einschätzung einer Situation. Und Gebet verwandelt unsere Rolle in einer Situation. Und das möchten wir uns, diese vier Dinge möchte ich mit euch heute mal kurz anschauen. Das erste, Gebet verwandelt unser Wahrnehmen. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse vor, weil es ja schon wieder so lange her ist, dass wir den Text gelesen haben. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir sehen hier, Jesus ist mittendrin. Er ist in den Städten, in den Dörfern, bei den Menschen, in ihren Synagogen und auch in ihren Wohnzimmern. Das steht nicht in unserem Predigttext, aber das wissen wir zum Beispiel vom Zachäus, dass er auch im Wohnzimmer war. Und hier wurden heute so Kinderbibeln hingestellt, wo wir sehen, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hin zu den Menschen, in den verschiedensten Situationen. Ja, hier zum Beispiel, als der Gelähmte da in ein Wohnzimmer durchs Dach gelassen wurde. Jesus war da. Er ist nah dran. Und er sieht ganz genau hin. Er nimmt die Menschen wahr, wie sie sind. Er sieht eben nicht nur das Vordergründige und Augenscheinliche, obwohl man da damals wahrscheinlich auch schon genug Elend gesehen hätte. Denn das Volk Israel war ja unter der Besatzung der Römer und litt dort bittere Armut, weil sie unterdrückt waren. Aber trotzdem lebten die Menschen wahrscheinlich alle damals auch so ganz normal ihren Alltag. Das heißt, wenn Jesus da so eine Menschenmenge sah, kann ich mir vorstellen, dass er da gar nicht so wahnsinnig viel Besonderes gesehen hat, weil das haben ja alle damals so gelebt unter diesen Umständen. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn Jesus in unserer Zeit wäre heute, dass es eigentlich ganz ähnlich ausgesehen hat wie auf diesem Bild hier. Vordergründig sieht man hier ganz normale Menschen, die auf dem Zug warten oder irgendwo auf dem Markt unterwegs sind, hier im Weihnachtsmarkt. Da sind Menschen Hand in Hand. Da sind Menschen, die angeregt miteinander im Gespräch sind. Da sind Menschen, die zur Arbeit fahren oder vielleicht einkaufen oder Verwandte besuchen. Also überhaupt nichts Außergewöhnliches, was man da wahrnehmen könnte. Aber Jesus sieht mit anderen Augen, mit Gottes Augen. Jesus sieht Menschen, die erschöpft sind, die am Boden liegen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und um das zu verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt, muss man noch wissen, dass im Volk Israel der Hirte eigentlich immer Gott selbst war. Und wenn Jesus also sagt, diese Menschen sind wie Schafe ohne Hirten, dann bringt Jesus damit zum Ausdruck, dass es verirrte Menschen sind, die ohne Gott leben und daran immer mehr kaputt gehen. Wie nehmen wir die Menschen um uns herum wahr? Also auch hier muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich eigentlich meistens nur das Vordergründige sehe. Und wenn ich das Vordergründige sehe, ja, dann sehe ich Menschen, denen es sogar meistens sogar noch besser geht als mir. Ja, die fahren zweimal im Jahr sogar in Urlaub und haben sogar ein abgezahltes Haus. Die sind gesund, haben eine tolle Familie, sind voll integriert im Dorfleben oder in der Gesellschaft und überhaupt machen die überhaupt nicht den Eindruck, dass denen irgendetwas fehlt. Aber wenn ich anfange, so wie Jesus zu beten, in dieser Art wie Jesus zu beten, dann verändert Gott mein Wahrnehmen. Dann sehe ich die Menschen mehr und mehr mit Gottes Augen. Dann sehe ich, dass hinter diesem Vordergründigen verirrte Schafe stehen, die alle ihren eigenen Weg gehen, die ohne den Hirten leben und dabei immer weiter auch verloren gehen, von dem eigentlichen Ziel ihres Lebens sich entfernen. Ohne es zu merken. Die große Frage ist, wollen wir das überhaupt wahrnehmen? Die Menschen so zu sehen, das bedeutet für Jesus unglaublichen Schmerz. Und das ist auch der nächste Punkt, wo Gebet uns verwandelt. Gebet verwandelt unser Wahrnehmen. Solange ich die Menschen nur vordergründig wahrnehme, dann berühren die mich eigentlich kaum. Ja? Die leben ihr Leben und ich lebe mein Leben. Das macht mir keine großen Sorgen. Natürlich wäre es schön, wenn viele von ihnen Jesus kennenlernen würden. Gar keine Frage, das wünschen wir uns doch alle. Und auch, dass noch ein paar Leute hier auch in die Gemeinde kämen, das wäre total super. Aber wenn nicht, ganz ehrlich, so wirklich schlaflose Nächte bereitet mir das nicht. Bei Jesus ist das anders. Jesus kann es Jesus kann es gar nicht ertragen, diese Verlorenheit der Menschen mit anzusehen. Ihn packt das Erbarmen, heißt es hier. Tiefes Mitgefühl ergriff ihn, oder wenn man es ganz wörtlich übersetzt, es drehen sich ihm die Eingeweide um. So geht es ihm an die Nieren. So sehr geht ihm die Verlorenheit der Menschen ans Herz, und damit spiegelt er ja auch nur den großen Schmerz Gottes wider, der unsere Verlorenheit einfach nicht ertragen kann. Das kommt auch in der bekannten Geschichte vom verlorenen Sohn sehr, sehr schön zum Ausdruck. In Lukas 15, kann man das gut nachlesen. Da finden wir nämlich wortwörtlich die gleiche Wahrnehmung und das gleiche Empfinden wie hier, bei dem, was über Jesus beschrieben wird. Auch da hören wir, dass der Vater diesen Sohn schon von Weitem sah, also wahrgenommen hat, mit seinen ganzen zerlumpten Klamotten und in seiner Erschöpfung und seiner Verirrtheit. Er sah ihn schon von Weitem. Und auch dort lesen wir, dass es dem Vater die Eingeweide umdrehte, dass ihn tiefes Erbarmen, tiefes Mitgefühl packte. Und so konnte er gar nicht anders, als auf den Sohn zuzurennen, ihn in die Arme zu nehmen und die vollen Kosten für seine Verirrung zu übernehmen. Dieser Blick auf die Menschen mit Gottes Augen und dieses im wahrsten Sinne des Wortes herzzerreißende Erbarmen, das ist die Kraft, die Jesus antreibt, bis zum Äußersten zu gehen. Er gibt sein Leben für die Schafe, heißt es im Johannesevangelium. Für diese verlorenen Schafe gibt er sein Leben, wenn er damit nur endlich diese Verlorenheit beenden kann. Aber dieses tiefe Mitgefühl, dieses tiefe Erbarmen wächst auch bei Jesus nur im Gebet. Auch er hat das nicht automatisch. Bis zum Schluss, bis kurz vor seiner Gefangennahme und seiner Kreuzigung ist dieses Erbarmen auch in ihm umkämpft. Von Natur aus hat auch Jesus keine Lust, sich da am Kreuz töten zu lassen. Aber dann betet er im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme und erneut wird er vom Erbarmen Gottes für die Menschen gepackt und ist bereit, diesen Weg zu gehen. Und genau dieses Erbarmen für die Menschen ist auch der Antrieb für unser missionarisches Engagement. Ohne dieses Erbarmen machen wir vielleicht Veranstaltungen, aber ohne dieses missionarische Erbarmen, ohne dieses Empfinden, ohne dieses herzliche Erbarmen werden wir nicht auf die Leute zugehen. Wozu auch? Und deshalb singen wir nachher auch in einem weiteren Anbetungslied nach der Predigt, in dem Lied Hosanna, eine Liedzeile, in der es heißt, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Und im englischen Originaltitel ist es sogar noch krasser, diese Liedzeile. Kommst du mal weiter? Ich komme da gerade nicht weiter. Kann da nicht gerade weiterklicken. Okay, dann mache ich es nochmal. Ja, jetzt funktioniert's. Da heißt es, break my heart for what breaks yours. Also brich mir das Herz. Das ist eine gefährliche Liedzeile. Brich mir das Herz für das, was dein Herz bricht. Das kann passieren, wenn wir in dieser Art von Jesus beten. Gott bricht uns das Herz für die verlorenen Menschen. Er verwandelt unser Empfinden für sie. Wollen wir das? Und ganz ehrlich, wollen wir das überhaupt? Das klingt doch schmerzhaft, oder? Sich das Herz brechen lassen. Boah. Und ich ahne, dass ich mit so einem Erbarmen auch nicht einfach unbeteiligt bleiben kann. Das wird mein Leben ziemlich verändern. Aber wir könnten ja mal vorsichtig anfangen zu beten. Und vielleicht in der Weise beten, Herr, brich mein Herz nicht für alle Verlorenen, sondern vielleicht für 5 Menschen. In meiner Nachbarschaft, in meiner Schulklasse, an meiner Arbeit oder wo auch immer, in der Familie. Ich meine, wir müssen ja ehrlich sein, wir sind nicht Jesus. Es würde uns emotional vermutlich völlig überfordern, wenn wir auf einmal ein gebrochenes Herz für alle verlorenen Menschen hätten. Aber wie könnte es uns und auch uns als Gemeinde verändern, wenn jeder von uns so ein gebrochenes Herz für 5 Leute hätte, die ohne Jesus leben und keinen guten Hirten haben bisher? Die nächste Verwandlung, die ist auch richtig cool jetzt hier. Gebet verwandelt unser Einschätzen. Gerade eben haben wir noch von einer Herde von verlorenen Schafen gelesen und auch gehört, die total zu Ende waren, total am Ende waren, erschöpft am Boden lagen, wie halbtote Schafe am Boden ohne Hirten. Und jetzt spricht Jesus von denselben Menschen, von einer riesengroßen Ernte. Also das erste Bild ist, boah, ein jämmerlicher Haufen ist überhaupt. Also auf dem Markt wäre das nichts mehr wert, wird keiner kaufen, weil die fallen sowieso im nächsten Moment tot um. Ne? Und jetzt auf einmal eine riesengroße Ernte, ein Mega-Wert. Gebet verwandelt die Art, wie wir eine Situation einschätzen. Wir beklagen ja oft so die Gottlosigkeit in unserem Land, dass die Menschen sich immer mehr von Gott und von seinem Willen entfernen. Das tut Jesus auch. Er sieht die Verlorenheit und die geistliche Orientierungslosigkeit der Schafe ohne Hirten. Das sieht Jesus auch. Aber in diesen verlorenen Menschen sieht er jetzt gleichzeitig diese riesengroße Ernte. Und warum kann er das? Weil es Gottes Ernte ist. Diese Ernte ist also nicht von den Menschen abhängig, wie gut die drauf sind, wie interessiert die sind, wie heilig die vielleicht schon sind, angefrommt, volkskirchlich oder so, ist völlig von den Menschen unabhängig. Ernte ist, weil Jesus gekommen ist und weil es jetzt für jede Verlorenheit eine Rettung gibt. Und durch das Beten lernen wir, die Situation jetzt neu einzuschätzen. Nicht mehr so sehr von den Menschen aus die Situation einzuschätzen, sondern von Gott aus, mit seinen Augen eine Situation einzuschätzen. Ich finde, ein cooles Beispiel dazu ist das hier. Anfang des 20. Jahrhunderts soll ein Schuhhändler versucht haben, sein Schuhgeschäft nach Indien zu expandieren. Und dazu hat er 2 seiner Mitarbeiter auf die lange Reise, damals noch mit Schiff und so, ne, oder vielleicht sogar noch über die Seidenstraße zu Fuß, nach Indien geschickt, um mal so als Vorhut zu schauen, was der Markt da so hergibt. Und nach dieser langen Reise kam dann nach ein paar Monaten ein Brief von dem ersten Verkäufer zurück. Und der hat seinem Chef geantwortet, du kannst uns sofort wieder zurückholen lassen. Es ist völlig aussichtslos hier. Hier laufen fast alle Menschen barfuß. Wir werden hier niemals Schuhe verkaufen. Und nur ein paar Tage später kam dann der Brief von dem anderen Schuhverkäufer. Der schrieb, sende ganz schnell noch mehr Mitarbeiter und Verkäufer hier nach Indien. Hier laufen fast alle Menschen barfuß. Die brauchen noch Millionen von Schuhen. Man kann barfuß laufende Menschen sehen und denken, die haben eh kein Interesse an Schuhen. Die laufen alle barfuß. Und die leben auch so gut ohne Schuhe, die kommen gar nie auf die Idee, dass sie Schuhe bräuchten. Man kann aber auch barfuß laufende Menschen sehen und denken, die brauchen aber unbedingt Schuhe. Ich weiß noch, wie das war, als ich keine Schuhe hatte, ja. Boah, im Winter immer diese eisig kalten Füße Und im Sommer dann über den heißen Asphalt, oder nee, Asphalt hatten ja nicht damals, aber über die heißen Steine zu laufen. Und wie oft bin ich in Dorn getreten, ja? Oh, Schuhe sind so eine gute Erfindung, das müssen die unbedingt haben. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und wie schätzt du die Situation in deiner Nachbarschaft ein? In der Schule, im Verein, an der Arbeit, in deiner weitläufigen Familie? Wenn wir beten, dann will Gott unsere Sicht auf die Dinge verwandeln. Und noch eine letzte Verwandlung. Gebet verwandelt unsere Rolle. Vom Beobachter werden wir zum Beteiligten. Zuerst beteiligen wir uns ja durchs Gebet, ja? Die Ernte gehört Gott, also muss er auch Arbeiter in seine Ernte senden. Und darum ruft Jesus seine Jünger auf, genau darum zu beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und jetzt passiert das Verrückte. Die erste Gebetserhörung auf dieses Gebet sind die Jünger selbst. Direkt im Anschluss an diese Stelle werden sie berufen und dann sendet Jesus seine Jünger wohin? Genau in diese Städte und Dörfer, genau zu diesen verlorenen Schafen des Volkes Israels. Wir können nicht einfach nur für verlorene Menschen oder für die große Ernte beten und dabei unbeteiligt bleiben. Durch das Gebet werden wir mit hineingezogen in die große Ernte, in die große Mission Gottes und werden selbst zu Arbeitern in seiner Ernte. Was bedeutet das? Was tut so ein Arbeiter in der Ernte eigentlich? Jesus macht uns das alles vor. Zuerst betet er selbst um Arbeiter in der Ernte. Ich habe ja gesagt, dass er selbst in dieser Weise permanent gebetet hat. Er betet um Arbeiter in der Ernte. Im Grunde genommen ist das Gebet für Erweckung. Ich weiß nicht, ob das in eurem Gebetsleben eine Rolle spielt, um Erweckung zu beten, die ja zuerst bei mir persönlich und bei uns in den Gemeinden anfängt. Das ist das Erste. Und dann haben wir im Vers 35 gelesen, dass er hingeht. Dass er die Menschen dort aufsucht, wo sie sind, ja, in den Städten, in den Dörfern, in ihren Synagogen und wie bei Zachäus in den Wohnzimmern. Und den Schlüssel zu den Menschen, den Schlüssel zu den Herzen der Menschen, die finden wir nämlich bei ihnen in ihren Häusern. Also das ist die erste Aufgabe nach dem Gebet eines Arbeiters in der Ernte. Hinzugehen zu den Menschen, bei ihnen zu sein, Leben mit ihnen zu teilen. Im Krishona Gemeinschaftswerk haben wir so ein Ziele- und Strategiepapier, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, wo wir genau diese Bewegung hin zu den Menschen wieder neu in den Fokus rücken wollen. Dieses Ziel- und Strategiepapier sieht so blau-orange aus, die Leute in den Gemeindeleitungen kennen es vielleicht. Und unter dem großen Punkt Gemeindeentwicklung heißt es in dem Papier, das Verhältnis von Innen- und Außenwirksamkeit der Gemeinde ist zu verändern auf 60-40. Wir sind oft so sehr damit beschäftigt, so unsere Gemeindeprogramme und unsere eigenen Bedürfnisse in der Gemeinde zu pflegen. Und das ist auch wichtig. Deswegen wollen wir auch 60% unserer Arbeit darauf zu fokussieren. Denn nur eine gesunde Gemeinde wird auch ein Segen für die Menschen in unseren Orten sein. Aber was ist mit den übrigen 40%? Wie sehr gehen wir als Arbeiter wirklich noch raus in die Ernte? Wie groß ist der Anteil unserer Arbeit, der sich wirklich an die verlorenen Schafe richtet? Wir meinen, dass wir hier wieder zurück zu unseren Wurzeln müssen. Wieder stärker Pilgermissionen, wie es ursprünglich ja mal hießen, Pilgermission St. Krishona, wieder stärker Pilgermission zu sein oder, wie es euer Name ja integriert, Stadtmission. Also unterwegs zu den Menschen. Wir lesen weiter in unserem Text von Jesus, dass er die Menschen heilte von allen Gebrechen. Jetzt könnte man über Heilung nochmal eine ganze Predigt halten, das mache ich nicht, sondern das Entscheidende an diesem Heilen ist, dass er den Menschen in ihrer ganz konkreten Not hilft und sie dadurch für den Glauben öffnet. Ja, also kommt mal von dem Begriff Heilung immer für heute, man könnte darüber jetzt auch nochmal eine Predigt machen, aber kommt mal von diesem Begriff Heilen weg und nennt es mal so, den Menschen in ihrer ganz konkreten physischen Not begegnen, ihnen helfen und ihnen dadurch auch das Herz zu öffnen für das Evangelium. Und schließlich lehrt und verkündigt er dann das Evangelium. Lehre meint, dass er das Gesetz des Alten Testaments, den Willen Gottes, den Menschen erklärt und ihnen dann das Evangelium anbietet, wenn sie merken, wow, das halte ich ja nie ein, das Gesetz, das schaffe ich ja gar nicht, Gottes Willen zu entsprechen, dann das Evangelium auch anzubieten. Wie geht's dir mit diesen Aufgaben? Fühlst du dich auch überfordert? Menschen mit Gottes Augen sehen, sich von ihrer Verlorenheit das Herz brechen lassen, aber zugleich diese riesige Ernte in diesen verlorenen Menschen sehen und sich dann auch noch als Arbeiter senden lassen, ist das nicht eine Schuhnummer zu groß für uns? Ich vermute, dass es uns da allen ziemlich ähnlich geht. Wir finden das alles super und würden es ja auch gern, aber wir fühlen uns eigentlich total überfordert. Und da habe ich eine gute Nachricht für euch, kann ich euch trösten. Den Jüngern ging es ganz genauso damals. Die waren auch völlig überfordert. Ich weiß nicht, wer von euch so diese neuartige Jesus-Verfilmung The Chosen kennt. Da ist jetzt ja eine neue Staffel rausgekommen und nicht nur in dieser neuen Staffel, sondern immer wieder sieht man, wie die Jünger auch dort total überfordert waren, an ihre Grenzen kamen oder auch gar nicht richtig verstanden haben, was Jesus überhaupt meint. So dass Jesus sogar einmal gesagt hat, wie lange soll ich es überhaupt noch mit euch aushalten? Aber das Entscheidende war, dass die Jünger bei Jesus geblieben sind. Ja, Schüler heißt das ja, Jünger zu sein, und lernten jeden Tag mehr von ihm. Und das ist das Wichtigste. Und da kommen wir wieder zurück auf das Thema Gebet. Gebet ist ja mehr, als dass wir Jesus alles sagen, was so uns auf dem Herzen liegt. Gebet ist ja wirklich so die Schnittstelle, diese Zeit mit Jesus, eng an Jesus dran zu sein, mit ihm ins Gespräch zu kommen, als seine Jünger, bei ihm in der Schule zu sein. Und das ist das Wichtigste, bleiben wir doch in seiner Schule. Jeden Tag als seine Jünger in seiner Schule zu sein. Und beten wir doch darum, dass wir verwandelt werden, dass unser Wahrnehmen verwandelt wird, dass unser Empfinden für die Menschen verwandelt wird, uns für 5 Leute vielleicht das Herz gebrochen wird, dass unsere Einschätzung der Situation verwandelt wird und auch unsere Beteiligung an dem Ganzen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Willst du da mitbeten und dich mitsenden lassen?